Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Mit großer Entschlossenheit sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer bereit, ihr Land gegen die russische Invasion zu verteidigen. Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch, der macht's derzeit noch mit Worten. Aber sollte es auch in seiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk hart auf hart kommen, dann wäre er wohl bereit, sich den Partisanen anzuschließen und zu kämpfen. Wir erreichen Juri Andruchowitsch jetzt live zu Hause in der Westukraine. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Andruchowitsch, ich grüße Sie.
Guten Morgen. Ja, danke für Ihre Einladung.
Wir erreichen Sie also in Ivano-Frankivsk. Das liegt im Westen, ganz im Westen der Ukraine. Wie war die letzte Nacht? Wie ist die Situation vor Ort eine Woche nach Beginn des russischen Angriffskrieges?
Ja, wir sind im Moment eine der ruhigsten Städte in der Ukraine. Trotzdem erleben wir ständig die Luftalarme und gerade die letzte Nacht war in dem Sinne sehr unruhig, weil wir so einen Alarm um 2 Uhr nachts hatten, also eine Stunde mehr oder weniger dauerte das und wir mit meiner Frau müssten wieder zu unserem Nachbar gehen. Der hat einen Keller in seinem Haus und was gut mit dem Keller ist, dass es dort ein sehr gutes Internet gibt. Ja, die Internetverbindung funktioniert sehr gut. Also wir können die ganze Zeit richtig informiert sein. Also so ungefähr kurz vor 3 Uhr nachts war schon dieser Alarm vorbei und wir waren zurück zu Hause.
Von Ihnen aus ist man ja in ein paar Stunden in Polen, der Slowakei, in Ungarn, Rumänien, Moldawien. Derzeit sind um die 900.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflüchtet oder sind auf der Flucht. Wie sieht es in Ihrer Stadt mit den Binnenflüchtlingen aus und mit denen, ja, die das Land verlassen wollen?
Ja, man kann die Leute aus der anderen Regionen bei uns in unserer Stadt treffen. Vorige Woche wurde das von der Gesellschaft, also von Aktivisten, ein Empfang organisiert. Ich meine, wenn jemand zu uns mit dem Zug angekommen war, dann sofort am Bahnhof gab es so einen Infopunkt, wo die Aktivisten sofort erste Hilfe gegeben haben, zum Beispiel die Informationen zu Wohnungsmöglichkeiten und andere Infos. Und ja, ich sehe die ganzen Familien, die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben unsere Stadt besuchen, die spazieren hier in der Nähe von unserem Haus im Park mit ihren Hunden auch. Ich weiß nicht, manche sind hier geblieben, manche machen Pläne weiter zur westlichen Grenze sich zu begeben. Mhm. Das ist alles noch sehr, sehr, sehr unklar, was die Leute für sich, für die weitere nächste Zukunft planen. Es gibt ja natürlich einen Kriegszustand in der ganzen Ukraine. Also die Männer, die so zwischen 18 und 60 Jahre alt sind, sie dürfen jetzt die Ukraine nicht mehr verlassen. Also nur die Älteren und Frauen und Kinder.
Ja, das sehen wir auch in den Fernsehbildern, vor allen Dingen eben Frauen, die sich mit ihren Kindern auf den Weg machen.
Ja.
Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch ist ein überzeugter Europäer. Er hat mehrfach als Stipendiat in Deutschland gelebt. 2014 hatte er eine Gastprofessur an der Berliner Humboldt-Universität. Für seinen Roman 12 Ringe hat er 2006 auf der Leipziger Buchmesse den Preis zur europäischen Verständigung bekommen. 10 Jahre später wurde ihm die Goethe-Medaille verliehen. Aktuell informiert Juri Andruchowitsch von seiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk aus die internationale Öffentlichkeit, so auch uns hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Herr Andruchowitsch, woher bekommen Sie im Moment die verlässlichsten Informationen?
Ja, ich bin die ganze Zeit vor dem Fernseher. Wir haben jetzt sehr gute Zusammenarbeit von mehreren Fernsehkanälen. Die haben sich in einen Kanal vereinigt und das läuft absolut differenziert. Also ich meine, die Informationen kommen aus verschiedenen Orten, direkte Verbindungen mit der Teilnehmer der Gefechte, mit Bürgermeister von verschiedenen Orten, mit Aktivisten, mit Journalisten und Internet natürlich. Die wichtigsten ukrainischen Medien, die berichten absolut objektiv und ich bekomme sofort jede Information, die ich brauche. Und das hilft auch, das hilft sozusagen diese Motivation für den Kampf, für den Widerstand nicht zu verlieren. Weil die Tonalität, die gemeinsame Tonalität von diesen Medien sehr, sehr sozusagen optimistisch, ja.
Sie haben natürlich auch, Sie sind sehr vernetzt, Sie sind Vizepräsident des Schriftstellerverbandes der Ukraine, Sie haben Freunde, langjährige Beziehungen, Menschen, die in den umkämpften Großstädten Kiew und Charkiw leben. Was erfahren Sie von denen, was wir in den Medien nicht mitbekommen?
Ja, wir haben diese Verbindung per Mail oder auch Telefon. Und gestern habe ich mit meinem Freund, Poet Alexander Irwanetz, länger gesprochen. Er ist in einem Wohnhaus in der Nähe von Kiew, in seiner Wohnung eigentlich. Das Städtchen heißt Irpin und ist so eine sozusagen Satellitenstadt von Kiew, etwa 15 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Und Alexander musste dort bleiben, da ist er zusammen mit seiner Frau und ihrer Mutter, die schon über 90 Jahre alt ist und kann nicht fliehen, kann nicht evakuiert sein. Und sie bleiben einfach in der Wohnung, in einem großen Haus mit vielen, vielen Etagen und vielen Wohnungen. Und die Kämpfe, die Gefechte sind gehen ununterbrochen rund um ihre Siedlung. Aber er schreibt gerade die letzten Seiten von seinem neuen Roman und hat mir gestern ein paar Seiten per Telefon gelesen. Und danach wollte er sich zu einem Supermarkt begeben, weil er keine Zigaretten mehr in seiner Wohnung hatte. Also ich war sehr froh, dass er trotz dieser schrecklichen Lage, in der er jetzt ist, ja, dass er doch diesen Appetit zum Rauchen und in seinem Fall ist das auch zum Leben, dass er das nicht verliert und dass er ein neues Buch schreibt. Ja. Ich habe auch gestern einen Anruf gemacht zu meinem Freund Musiker, der Kontrabass spielt, mit dem wir vielmals zusammen auf der Bühne waren. Der heißt Mark Tokar, ist hier in Lviv und gestern war sein Geburtstag. Er war gestern 48. Ich habe ihn angerufen und er hat mir gesagt, dass er schon im Kommissariat ist und gleich seine Uniform bekommt. Ich dachte, er geht in die sogenannte territoriale Verteidigung. Nein, sagte er, die reguläre Armee, ich bin doch ein Reserveoffizier und ich gehe an die Front.
In welcher Verfassung war er, als er das gesagt hat?
Bitte?
In welcher Verfassung war er, als er Ihnen das gesagt hat? Wie ging es ihm damit?
Verfassung, das verstehe ich jetzt nicht.
In welchem Zustand, in welchem psychischen Zustand er war, wie es ihm damit mitging, mit dieser Entscheidung?
Sehr ruhig war er, vor allem das, und sehr entschlossen. Ja, er sagte, das ist seine freie, seine eigene persönliche Entscheidung, nicht mal in die diese zweite Linie gehen, diese zweite Linie ist territoriale Verteidigung, sondern in die erste, also die Armee.
Ja.
Und ja, ich bin bewundert und ich finde, das ist schon heroisch, was so ein absolut genialer Musiker, der so sensitiv empfindlich ist, dass er gleichzeitig so entschlossen ist, einfach zu kämpfen.
Sie benutzen die Adjektive optimistisch, ruhig, entschlossen.
Mhm.
Woher kommt dieser Optimismus?
Das bedeutet, dass wir haben keine andere Variante, nur zu kämpfen und zu gewinnen. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Und das ist so in ganzer Gesellschaft jetzt. Also die Soziologie zeigt, dass so etwa 90% der Ukrainer sicher sind, dass wir in diesem Krieg gewinnen werden. Also das ist auch wichtig für solche Personalitäten wie zum Beispiel mein Freund Schriftsteller Irwin Netz oder mein Freund Musiker Tokar. Also das ist wichtig zu spüren, dass auch die Leute dich, also die Leute, die du hier überall siehst,
ja,
dass sie alle einer Meinung sind, wir werden gewinnen.
Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie nicht ausschließen sollte, es auch in Ihrer Region im Westen der Ukraine zu kämpfen kommen, dass Sie sich den Partisanen anschließen. Und dieses Szenario eines Partisanenkrieges, eines Guerillakrieges, darüber liest man jetzt immer häufiger. Was bedeutet das genau? Bilden sich da schon Gruppen im Untergrund?
Ja, das würde ich nicht detailliert erzählen. Mhm. Aber es gibt ja hier so eine bestimmte Tradition seit der Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und es geht natürlich um die Besonderheiten unseren Terrains. Wir haben 50 Kilometer südlicher haben wir schon die Berge, Karpaten mit ihren Wäldern. Und da gab es einen Widerstand gegen die Sowjetmacht bis zu Ende 50er Jahre, 1950er. Also das ist absolut wichtige und heutzutage aktuelle Erfahrung. Obwohl ich habe jetzt sehr große Hoffnung, dass die russische Armee näher zu uns nicht kommt. Also im Moment sieht alles so aus, dass sie eigentlich keine Fortschritte machen. Sie sind überall in allen Richtungen ihrer Offensive. Die sind gehalten, die haben nur ganz wenige Städte unter Kontrolle. Und das unter Kontrolle ist auch sehr relativ gesagt. Also die sind jetzt im Süden, Norden und Osten des Landes, aber der Westen bleibt noch als eine mächtige Reserve der Verteidigungskraft. Ja. Und in dem Sinne sind wir sozusagen vielleicht die letzte Hoffnung, allerletzte Hoffnung. Ich habe gegen diese Hoffnung habe ich die andere, dass die russische Offensive schon gleich völlig gestoppt wird.
Vor einigen Tagen hat mir eine Gesprächspartnerin gesagt, in der Ukraine wurden 2014 die Buchweizenvorräte aufgestockt. Die Menschen haben Buchweizen ohne Ende gekauft. Heute würden sie Waffen kaufen. Ist das so, Herr Andruchowitsch? Wissen Sie, wie schnell Sie an Waffen kommen könnten?
Ja, das ist jetzt möglich. Man muss nur mit dem Ausweis, also mit Passport oder Identitätskart zu einem Punkt der territorialen Verteidigung kommen und dann registriert man diese Person und sie bekommt die Waffe. Es gibt natürlich solche Pausen, wo man muss ein bisschen warten, dass die nächste Partie der Waffe in die Stadt kommt. Aber normalerweise dauert das nicht zu lang. Man nimmt die Waffe nicht nach Hause, aber man bekommt schon eine konkrete Waffe, die zu dieser Person sozusagen
zugeordnet ist.
Ja, zugeordnet ist. Und es gab auch die sozusagen autonome, die selbstständige Tätigkeit vielen Leuten, die einfach zum Beispiel die Jagdgewehre, die Jagdwaffe so privat gekauft haben. Und da gab es auch viele interessante Geschichten, wie zum Beispiel mit einem alten Mann, der so ungefähr 75 bis 80 Jahre alt aussah, und er hat zu einem Jagdgeschäft sein ganzes Geld gebracht, also etwa wie umgerechnet etwa wie 1.000 Euro oder ein bisschen mehr. Das war, glaube ich, sein Geld, das er vielleicht für seine künftige Beerdigung gespart hat. Und jetzt wollte er einfach ein Gewehr kaufen. Und natürlich war das sehr und sehr rührend.
Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch ist uns live aus dem Westen der Ukraine zugeschaltet. Er hat Wladimir Putin in einem Interview einen internationalen Terroristen genannt, den größten Verbrecher des 21. Jahrhunderts. Viele Beobachter halten Putin inzwischen für zunehmend realitätsfern, manche sagen verrückt. Auf jeden Fall wirkt er isoliert, einsam in seinen radikalen Entscheidungen, und es wird spekuliert, dass er von einem geheimen Bunker aus agiert. Könnte, lässt sich alles nicht belegen. Herr Andruchowitsch, wie schätzen Sie Putins derzeitige Strategie ein? Was sind wahrscheinliche Zukunftsszenarien?
Eigentlich ist diese Strategie für die russische Armee traditionell. Da gibt es nichts Neues. Das funktionierte so auch im Krieg gegen Finnland zum Beispiel, dann natürlich im Zweiten Weltkrieg und fast immer. Also das bedeutet, die schätzen kein Leben von ihren Soldaten. Die werfen immer mehr und mehr und mehr und mehr menschlicher Körper, so einfach als Kanonenfleisch. Und Und die machen die Angriffe im Sinne von der Zahl, also immer massiver. Und wenn man sozusagen eine Stadt mit einer Division nicht bekommt, dann wird man 2, 3 weitere Divisionen, wenn die auch zerschlagen sind, dann wirft man 5 und 6. Und es geht jetzt um den Moment, wo sie schon alle diese Kräfte, die speziell für den Krieg in der Ukraine geschult und vorbereitet waren, als diese Kräfte erschöpft werden. Nach der Einschätzung von Experten sind schon etwa 80% von diesem Potenzial in der Aktion und die sind unerfolgreich. Also grob gesagt bleibt ihnen noch 20%. Was aber schlimmer ist, das ist diese schreckliche Taktik mit fernen Raketen und Artillerieabschüssen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr gegen die Armee, gegen die ukrainischen Streitkräfte kämpfen, sondern gegen alles, gegen unsere Städte, gegen die Zivilisten, gegen unsere Gebäude, Brücken. Mhm. Und das Land wird langsam schon eine große totale Ruine sein. Und das ist natürlich Terrorismus, ein Terrorismus in immensen, riesigen Maßstab.
Ja. Sie haben 2014, nach 2014 mehrfach über die Gewalterfahrung rund um den Euromaidan geschrieben, zum Beispiel in dem Episodenroman Lieblinge der Justiz. Sie waren auch ein Sammelband herausgegeben, Euromaidan, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Haben die Ereignisse von 2014 die Ukrainerinnen und Ukrainer also eher darin bestärkt, in die EU zu wollen? Denn anscheinend hat Putin es ja nicht geschafft, das Land zu spalten.
Das ist eine ewige sozusagen Geschichte, dass ich meine, die Ukraine zu spalten, die Ukraine irgendwie zu kontrollieren. Putin wurde zum Präsidenten im Jahr 2000 und 2001 war das schon absolut klar, dass die Ukraine sein sozusagen Lieblingsziel ist. Also er hat sich intensiv in unsere Politik eingemischt und diese Perspektive, dass wir mit diesem damals noch relativ jungen KGB-Offizier viel Probleme bekommen, die war schon damals ganz klar. Und das eskalierte die ganze Zeit. 2004 müssten wir zum ersten Mal auf Maidan gehen und das war die Orangene Revolution und dort hinter diesem prorussischen Kandidaten stand natürlich Wladimir Putin. 2008 hat er Georgien attackiert und Teile des Territoriums weggenommen. Mhm. Dann natürlich 2013, 14 bei uns und 2014 schon die Annexion der Krim und die Ostgebiete von Donbass. Also alles nach dem Szenario, dass er immer mehr eskaliert und seine Ansprüche immer aggressiver werden. Und die Logik, wenn er hat ja natürlich seine eigene Logik, ja, die scheint mir so zu sein, dass im Moment zu dem Zeitpunkt sein Potenzial, seine Kräfte genug waren, um das ganze Land zu vernichten. Die ganze Ukraine, nicht die Teile des Landes, kein lokaler Konflikt, sondern ein großer Krieg. Und ich denke, hier hat er sich verrechnet, vor allem, weil er uns eigentlich nicht wissen will. Ja, er will uns vernichten, aber will nicht wissen, was die wirkliche Ukraine bedeutet. Und
auf dem Hintergrund dessen, was kann man überhaupt von den weiteren Gesprächen, die ja heute möglicherweise stattfinden, zwischen der Ukraine und Russland erwarten?
Ehrlich gesagt erwarte ich nicht viel, wenn überhaupt etwas. Das ist auch so eine Art Ritual. Heute sollte nur die zweite Runde von solchen Verhandlungen anfangen. Aber ich bin bereit, dass es so auch 20. Runde kommt und dann 30. Das ist alles diese Putins Taktik, ein bisschen zu vertuschen, zu spielen mit solchen geheimen Diplomatie, auch ein bisschen Zeit zu gewinnen, da seine, sagen wir, Militäreinheiten ziemlich erschöpft sind. Also er braucht das, um zum Beispiel die Munition und die Stoffe und wahrscheinlich die weiteren Leute wieder in die Aktion zu bringen. Aber ja, das kann auch die Ukraine ausnutzen, solche Möglichkeiten. Die Hauptsache ist, dass es keinen Stillstand gibt. Also es ist Gefechte dauern auf die ganze Breite und die Verhandlungen sind als etwas, was eigentlich kein direktes Verhältnis zu diesen Bataillen hat. Also ich bin bereit, dass dieser Prozess sehr, sehr mühsam wird und langsam und dass wir, zumindest heute bekommen wir wahrscheinlich keinen Durchbruch in der Situation.
Juri Andruchowitsch wollte nach dem Euromaidan 2014 keine Bücher mehr schreiben, doch er ist nicht dabei geblieben. Jetzt leben Sie im Krieg, Herr Andruchowitsch. Was macht das mit Ihnen als Schriftsteller? Sie haben von dem Freund und Kollegen erzählt, der weiter schreibt, der gerade ein Buch beendet. Wie ist es bei Ihnen selbst?
Ich habe vor 2 Jahren meinen jüngsten Roman beendet und hoffentlich erscheint er in diesem Herbst auf Deutsch, in deutscher Übersetzung von Sabine Stör im Surkamp Verlag.
Radionacht ist für uns natürlich für uns ein irrer Titel.
Richtig.
Was ist das für ein Buch?
Das ist eigentlich zum Teil ist das ein Monolog von einem Radio-Jay, der über die ganze Nacht im Radio erzählt, wie er auch für die Revolution auf einem Maidan Musik gespielt hat, aber das ist nur einer der Motive. Und ich habe vor ein paar Monaten einen neuen Roman angefangen, jetzt aber bin ich nicht imstande, das weiterzuschreiben, wegen die ständigen Interviews und Kommentare, die ich täglich so Dutzende habe und in 3-4 Sprachen muss das gehen. Aber ich bin sicher, ich komme gleich zurück zu meinem neuen Text. Das würde ich nicht erzählen. Was soll das sein? Ich bin sicher, dass die ganze Situation hier, dass sie natürlich meine Pläne, meine Ideen zu diesem Roman sehr, sehr wesentlich korrigieren wird. Mhm. Und vielleicht wird der Text viel harter und viel einfacher stilistisch sein.
In den ersten Romanen, die Sie geschrieben haben, dann nehmen Sie sowohl den Kulturchauvinismus in Russland aufs Korn, aber auch die wiedererwachende nationale Bewegung in der Ukraine. Und da wird Ihr Stil gern als satirisch-groteske beschrieben, kritisch-ironisch. Ist das eine Haltung zur Welt, die Ihnen jetzt auch hilft? Oder kommt sie Ihnen eher abhanden, wenn Sie sagen, möglicherweise wird das Schreiben, der Stil jetzt härter?
Ich denke, Groteske und Ironie und Humor, die sind immer sehr, sehr gefragt. Ja, und die sind in jedem Text eigentlich wichtig. Also ich persönlich, ich mag die Autoren, die auch über die großen Themen wie Leben und Tod, sagen wir so grob, auch mit Humor oder Ironie schreiben können. Eigentlich haben wir heute in unserem gesellschaftlichen Informationsraum sehr, sehr viel Humor. Dieser Humor ist schwarz, muss ich ehrlich sagen, aber es gibt die ganze Zeit die neuen Scherze, die entstehen, die Memes, und natürlich wird das durch das Internet blitzschnell popularisiert und verbreitet. Und das ist ein Paradox, aber solche Zeit mit so viel Tragödie und Spannung und etwas, was wirklich droht und mit so viel Risiko. Diese Zeit bringt auch irgendwelche noch früher unbekannte kreative Impulse, kreative Möglichkeiten.
Ihr Sohn lebt, glaube ich, in Warschau. Sie selbst waren, ja, habe ich schon erwähnt, mehrfach für längere Zeit in Deutschland. Es klingt so, als sei das Exil für Sie gar keine Option.
Natürlich keine Option mit dem Exil. Das konnte ich einfach mir nicht sozusagen, das konnte ich nicht erleben. Es ist viel besser, hier zu bleiben und aktiv zu sein und etwas für unseren Sieg tun.
Sie sind Sohn eines Försters, das habe ich vorhin so eingeworfen, aufgewachsen als Einzelkind, eben dort, wo Sie jetzt auch leben, in Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Ja. Wie sind Sie überhaupt zur Lyrik, das waren ja die Anfänge, zur Lyrik und zur Literatur gekommen? Oder wie ist das die Sprache zu Ihnen gekommen?
Ich weiß das nicht. Das ist immer ein Geheimnis. Also so wie ich mein Buch, das ich übrigens in Berlin geschrieben habe, in 2005 betitelt habe. Also ich habe so einen autobiografischen Roman, der Geheimnis heißt. Und ja, jemand mag Zeichnungen, jemand Musik, der andere oder die andere Computer und so weiter und so fort. Und ich wollte immer etwas schreiben, und dann mit 16, 17 Jahren habe ich das einfach als so in ein Album die ersten Gedichte eingeschrieben waren, und ich habe die später meinen Freunden schon an der Universität gezeigt, und so ging das. Also das ist nie absolut klar, woher das kommt.
Bevor Sie als Ukrainer in Moskau Literaturkurse besucht haben, haben Sie ja Journalismus studiert. Warum haben Sie sich gegen den Journalismus entschieden und für die Literatur?
Den Journalismus habe ich in Lviv studiert, also das war eine frühere Geschichte. Nach Moskau kam ich am Ende der Sowjetunion. Da war ich kein Student im traditionellen Sinne, sondern das waren solche
Gastkurse.
Fortgeschrittene Studien für die Leute, die schon zu dem Moment als Schriftsteller bekannt waren. Und ja, das war für mich einfach interessant, ein bisschen woanders zu leben, etwas anderes zu sehen. Am Ende 80er war das noch unmöglich, im Ausland das zu erleben. Also Moskau war die weit entfernteste Möglichkeit, ein bisschen weg vom Zuhause zu fahren, etwas Neues zu sehen und zu schreiben. Und ja, das war natürlich vor allem wegen dieser Möglichkeit, bisschen als freier Autor zu arbeiten. Ja.
Sie schreiben auf Ukrainisch. Traditionell wurde in der Ukraine eher Russisch gelesen, also auf Russisch geschriebene Literatur gelesen. Ist die ukrainisch geschriebene Literatur im Aufwind?
Ja, das muss ich ein bisschen korrigieren. Mhm. Also die Literatur auf Ukrainisch gab es seit, na, sagen wir gut, seit Mittelalter. Aber das war die andere, die alte Version der Sprache, die sozusagen ganz nah an die kirchlich-slawische Sprache stand. Mhm. Die ukrainische Sprache, die auch heutigem Leser ganz zugänglich ist. Ein Debüt in dieser Sprache war am Ende 18. Jahrhunderts. Also wir haben große Literatur mit vielen Werken und vielen Autoren, die im Laufe von 19. und 20. Jahrhunderts auf Ukrainisch geschrieben haben. Wir haben auch ziemlich große Literatur, die schon in die sowjetische Zeit auf Ukrainisch geschrieben wurde. Also hier habe ich nichts Besonderes getan, nur in meiner Muttersprache. Ja, ich schreibe, weil das für mich die beste, die effektivste Möglichkeit ist, das zu äußern, was ich will. Und wir hatten natürlich die lange Periode von Russifizierung und das bedeutet, dass zum bestimmten Zeitpunkt war das natürlich wahr, dass die Bücher, die auf Russisch herausgegeben wurden und die aus Russland kamen, die wurden mehr gekauft und gelesen als die Bücher auf Ukrainisch. Diese Situation hat sich schon bis jetzt geändert, also seit 90er und dann seit 2000er Jahre gibt es immer mehr Leser, die Ukrainisch als die Sprache, als die Umgangssprache, tägliche Sprache wird immer mehr populär und die Leute, die noch gestern miteinander auf Russisch kommunizierten, sie machen jetzt diese große innere Wende und sie sprechen auf Ukrainisch miteinander und es gab so eine Art Flashmob vor zwei Wochen mit vielen, vielen, vielen Subjekten, die das sozusagen auf ihren Facebook Pages in anderen Quellen, die das sozusagen deklariert haben. Und das ist ein Prozess und ja, die ukrainische Literatur ist jetzt schon wirklich eine Erscheinung, die, die nicht nur die Autoren betrifft, die auch ihre absolut treue Leserschaft hat.
Herr Andruchowitsch, dieser Krieg macht deutlich, wie wenig wir wussten, wie wenig wir wissen über die Ukraine. Die Deutschen haben auch mit Russland lange Konflikte vermieden. Noch in den letzten Wochen schrieb mir eine Freundin, ich schäme mich für Europa und ich schäme mich vor allem für Deutschland. Nun scheint sich aber doch vieles zu ändern. Also es gibt doch Waffenlieferungen, das Ende von Nord Stream 2, Sanktionen im Finanzbereich und so weiter. Was erwarten Sie noch von Deutschland und der EU in diesen Wochen?
Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, das, was unsere Regierung und unser Präsident unterzeichnet haben, und zwar die Anwendung an die Europäische Union, die Ukraine, die Mitgliedschaft für die Ukraine zu öffnen. Und das finde ich, das wäre jetzt sehr richtig, diese Art von politischer Solidarität der Ukraine zu zeigen. Ich habe darüber immer geträumt, ehrlich gesagt, habe ich darüber auf verschiedenen mit verschiedenen Möglichkeiten und Varianten immer wiederholt in, auf allen europäischen Podien und Bühnen, dass die Ukraine diese klare Perspektive unglaublich stark braucht.
Und bislang haben diese Beitrittsverhandlungen immer Jahre gedauert. Wie realistisch ist das denn, dass es mit der Ukraine schnell gehen könnte?
Es gibt so eine, ja, es gibt so eine Initiative von manchen EU-Ländern, eine spezielle Prozedur zu etablieren, also eine wirklich verschleunigte Prozedur oder zumindest eine Ausnahmeprozedur für die Ukraine. Also wenn auch keine direkte Mitgliedschaft, dann die Stufe des Kandidates, die sollte ganz klar artikuliert sein. Das wird uns sehr helfen.
Die Ukraine ist ja ein bevölkerungsreiches Land, 44 Millionen Einwohner, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Was meinte der ukrainische Präsident Selenskyj denn genau, als er vorgestern vor dem EU-Parlament gesagt hat, mit der Ukraine werde die EU viel stärker sein?
Ja, das sagte er vor allem in Bezug an das, was die ukrainische Gesellschaft heute gegen die russische Aggression tut. Und das bedeutet, dass wir alle ein wichtiges Potenzial für ein vereinigtes Europa bedeuten. Dass wir fleißig sind, dass wir tapfer sind, dass wir auch uns und unsere Freunde jetzt verteidigen, ja, dass wir sozusagen eine östliche Flanke des Guten sind gegen das Böse. Und das muss man endlich irgendwie anerkennen und einschätzen.
Als Selenskyj, der ja vorher Fernsehkomiker war, 2019 die Präsidentenwahl in der Ukraine gewonnen hat, da waren Sie, Herr Andruchowitsch, ziemlich skeptisch, haben ihn vielleicht als Staatsmann auch unterschätzt. Wie sehen Sie das heute? Verkörpert er einen neuen Politikertypus?
Ja, der ist sozusagen seit einer Woche ist er ein echter Staatsmann. Seine Evolution ist blitzschnell Und ich habe heute schon die Ergebnisse von jüngsten Umfrage der Ukrainer gesehen. 93% der Ukrainer unterstützen Zelensky. Das ist unglaublich hoch. Er wird die größte persönliche Autorität für das Land. Und ich glaube, das ist auch ein Effekt von dem, dass niemand hat von ihm, auch seine Anhänger in der Ukraine haben von ihm nicht diese Härte, ja, diese Stärke erwartet. Also er wird jetzt zu einem Nationalheld, auch wenn dieses Wort so pathetisch klingt, aber so ist das jetzt bei uns. Wir müssen auch die pathetischen Worte benutzen. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir so, dass wir alle so einheitlich sind. Also diese 93% der Unterstützung für Zelensky bedeuten ja auch, dass dieses Land die einheitliche Idee hat. Und diese Idee bedeutet Befreiung und Frieden und europäische Zukunft.
Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch war uns eine Stunde aus der Westukraine zugeschaltet. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und dafür, dass Sie nicht aufgeben, uns die Ukraine zu erklären, Herr Andruchowitsch. Dankeschön und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen und ja, ich hoffe, das war nicht unseres letzte Gespräch.
Das hoffe ich auch, und davon gehe ich aus.
Ja. Und ich hoffe, dass wir uns noch sehen, zum Beispiel nachdem mein Roman Radio Nacht in Deutschland erscheint.
Genau, im Surkamp Verlag, wie alle anderen Bücher von Juri Andruchowitsch auch. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie.
Dankeschön.